Niemand will da draußen leben. Aber es gibt dort Kobalt und Gold, also nimmt die Armee die ärmsten Leute und lässt sie graben. Ich fragte Arthur, ob er in der Stadt etwas über den Unfall gehört habe, aber es war nichts darüber berichtet worden. Er vermutete, dass das Kind wahrscheinlich in den Bergen beerdigt würde, wie so viele andere, die in den Minen gegraben haben und spurlos verschwunden sind. Arthur nahm einen großen Schluck Bier und starrte bedrückt vor sich hin. »Wofür ist dieses Kind gestorben?«, fragte er. »Für einen Sack Kobalt? Ist das alles, was ein kongolesisches Kind wert ist?« 4. Kolonie der Welt. Das große geschichtliche Drama Afrikas bestand nicht so sehr in seiner zu späten Fühlungnahme mit der übrigen Welt, als vielmehr in der Art und Weise, wie dieser Kontakt zustande kam. Dass sich Europa in dem Augenblick ausgedehnt hat, als es den skrupellosesten Geldleuten und Industriekapitänen in die Finger fiel, dass unser Unglück es wollte, dass wir auf unserem Weg ausgerechnet diesem Europa begegnet sind und dass Europa vor der menschlichen Gemeinschaft Rechenschaft abzulegen hat für den höchsten Leichenberg der Geschichte. Aimé Césaire, Rede über den Kolonialismus, 1951. Von allen Risiken und Gefahren, denen man im Kongo begegnet, ist die Geschichte vielleicht die bedrohlichste. Sie ist eine Kraft, die so unerbittlich ist, wie der große Fluss, der sich das Land untertan macht, und wie der Fluss trübt sie alles auf ihrem Weg. Mein Freund Philippe sagte mir auf meiner ersten Reise in den Kongo, dass ich erst dann wirklich verstehen könne, was in den Bergbauprovinzen geschieht, wenn ich die Geschichte des Landes verstehe. Aber wo soll man anfangen? Es gibt nicht den einen Ausgangspunkt, schon gar nicht in einem Land mit einer so epischen und tragischen Vergangenheit wie dem Kongo, aber wenn wir versuchen wollen, einen Ort und eine Zeit zu bestimmen, die wir als Beginn dieser Reise bezeichnen könnten, könnten wir unseren Blick auf die Mündung des Kongo-Flusses im Jahr 1482 richten.